Triple Double, der NBA Talk. Mit dem Basketball-Experten Felix Amrain. Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
Die Golden State Warriors verlieren für ihre Verhältnisse ungewöhnlich viele Spiele, was vor allem damit zusammenhängt, dass sie alle vier All-Stars derzeit nicht zur Verfügung haben. Und die Philadelphia 76ers schicken sich an, dem Prozess nicht nur zu vertrauen, sondern diesen tatsächlich auch in was Zählbares umzumünzen. Und damit herzlich willkommen zu Triple Double, dem NBA Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix Amrain. Und wie immer habe ich zwei Gäste an meiner Seite. Zum einen Lars Kiele und zum anderen jetzt zum zweiten Mal Dominik Cesani. Hallo, ihr beiden.
Hallo, Cesar. Hallo.
Wir wollen mit den Golden State Warriors anfangen, die ja durch die letzten Wochen mehr so getaumelt sind. Angesichts des Vorsprungs, den sie in der Western Conference auf Platz 3 haben, ist das nicht weiter schlimm. Sie haben mittlerweile allerdings auch Platz 1 komplett aus den Augen verloren. Der gehört den Houston Rockets. Und ja, ich hatte es schon angesprochen, das Ganze hängt natürlich vor allem damit zusammen, dass sie große, große Verletzungsprobleme hatten. Draymond Green war noch derjenige, der am besten davon gekommen ist. Der hat einfach nur eine Grippe. Aber Stephen Curry jetzt mit Innenbandstauchung, Kevin Durant mit einer Rippenfraktur, Klay Thompson vor ein paar Wochen schon mit einer Daumenfraktur. Dominik, das läuft nicht so richtig optimal für die Golden State Warriors und das gerade in der heißen Phase jetzt vor den Playoffs, wo man sich eigentlich eingrooven möchte.
Genau, ja. In den letzten 10 Spielen sind sie mit einer Bilanz von 4 Siegen und 6 Niederlagen. Wie du schon gesagt hast, alle vier All-Stars sind ausgefallen. Jetzt Durant sollte morgen gegen die Bucks wiederkommen. Bei Green sieht es auch besser aus, aber Thompson fällt noch bis Anfang April oder halt ja noch bis April aus. Und Curry, ja, da geht Curry sogar ganz davon aus, dass er die komplette erste Runde in den Playoffs verpasst. Und das ist schon, die Warriors sind zwar das talentiertste Team in der Liga, aber selbst sie können den Ausfall von diesen Spielern irgendwann nicht mehr kompensieren.
Ja, Lars, es war ja so, dass man, wenn man sich teilweise dann die Starting Five angeschaut hat, man dachte irgendwie, okay, welches Jahr schreiben wir? Was ist das für eine Mannschaft, die da auf dem Feld steht? In den letzten 7 Spielen avancierte dann auf einmal Quinn Cook, den man ja letzten Endes nach der ersten Verletzung, die sich Stephen Curry im Dezember mal zugezogen hatte, herangezogen hat und ihn dann so ein bisschen ins kalte Wasser damals warf, avancierte jetzt in den letzten 7 Spielen zu dem Go-To-Guy, dieser Rumpftruppe, die sie da noch übrig haben, machte da teilweise dann auch wirklich gute Spiele, 28 Punkte beispielsweise gegen die Phoenix Suns. Aber das ist natürlich jetzt nicht das, was sie sich wünschen. Dominik hat es angesprochen. Kevin Durant kommt noch diese Woche zurück, Draymond Green sieht auch gut aus, Klay Thompson kommt auf jeden Fall noch vor den Playoffs zurück und damit wären wir zumindest wieder an dem Punkt, wo wir im Dezember eben schon mal waren. Kommt es den Golden State Warriors jetzt deiner Meinung nach entgegen, dass Stephen Curry eben diese Saison schon mal verletzt gefehlt hat?
Ich denke, dass das eine sehr gute Frage ist. Also auf der einen Seite haben wir durch die Verletzungen, die Curry in der bisherigen Saison hatte, den Vorteil, dass Quinn Cook mehr Spielzeit bekommen konnte und deswegen auch sich besser entwickeln konnte. Letztendlich denke ich, ist es aber so, dass von den ganzen 4 genannten Verletzungen, die von Stephen Curry am längsten einerseits ist, aber sich auch am deutlichsten bemerkbar machen wird. Ich denke, dass Stephen Curry ein wesentlich wichtigerer Baustein ist als Kevin Durant in dieser Mannschaft, weil Curry einfach das Spiel der Golden State Warriors schon über so viele Jahre mitgeprägt hat und letztendlich auch mit dem Spiel gewachsen ist. Dazu gibt's dann auch noch ein paar interessante Statistiken, nämlich wenn Stephen Curry verletzt ist, dann treffen die Golden State Warriors nur 20,1 offene Dreier. Das bedeutet offener Dreier, der nächste Verteidiger ist 4 oder mehr Fuß entfernt und sie treffen nur 33,3 Dreier. Wenn jedoch Stephen Curry fit ist und spielt, dann ist der Wert der offenen Dreier pro Spiel um 5,5 Würfe besser. Und sie treffen auch die Dreier mit 40,3%, 7% besser, als wenn Stephen Curry fehlt. Deswegen denke ich, wird es für die Golden State Warriors sehr entscheidend sein, ob Stephen Curry in der ersten Playoff-Runde zum Einsatz kommt oder ob er erst zur zweiten Runde fit wird.
Dominik, es ist ja so gewesen, dass nach der Verletzung, die er sich zu einem früheren Zeitpunkt der Saison mal zugezogen hat, er sehr, sehr gut wieder zurückkam. Hat ja dann unfassbar hohe Punktzahlen teilweise aufgelegt in den Spielen direkt nach der Verletzung. Das ist ja auch was, was Steve Kerr dann jetzt in Interviews sagte. Er macht sich da gar nicht so viele Sorgen, weil Stephen Curry eben nach Verletzungen immer wieder sehr, sehr gut zurückkam. Auf der anderen Seite, und das hat Lars ja jetzt auch schon angedeutet, das Spiel ohne Stephen Curry ist ein komplett anderes, denn letzten Endes ist Stephen Curry das System der Warriors. Mit ihm spielen sie eine unfassbar hohe Pace, haben ein viel, viel höheres Offensive Rating, bei allerdings einem ja minimal schlechteren Defensive Rating. Sie sind viel, viel schwerer auszurechnen, weil er ihnen Platz verschafft, wo sie ja ohne ihn eben dann keinen Platz haben. Und letzten Endes ist es, man muss es mal so ganz knallhart sagen, ganz einfach so, wenn er nicht da ist, ist es, ja, Kevin Durant und dann so ein bisschen viel nichts, dann hängt letzten Endes Wohl und Wehe tatsächlich an einem einzigen Spieler so ein Stück weit.
Absolut, ja, da habt ihr beide recht. Wie du schon angesprochen hast, eben der Unterschied von der Pace ist gewaltig. Mit Curry spielen sie die höchste Pace in der Liga und ohne ihn sind sie im Mittelmaß und eben auch sie werfen weniger Dreier, gerade diese Pull-Up-Dreier. Dazu sind ihre ganzen Split-Cuts aus dem Post viel weniger gefährlich, eben weil Curry so viel Platz schafft, nicht nur für sich, sondern vor allem für seine Mitspieler. Und auch wie du gesagt hast, bei den On-Off-Werten von ihm, das ist ein Unterschied von 10,2 Punkten pro 100 Ballbesitzen, das ist unglaublich. Aber was ich noch wegen der Verletzung anfügen möchte, ist, Curry war vor 2 Jahren in den Playoffs, hat er sich eine ähnliche Verletzung zugezogen gegen die Rockets damals, wenn ich mich nicht täusche. Und dann ist er nachher auch ausgefallen, dann in einem Spiel ganz stark gegen die Blazers wiedergekommen. Aber den Rest der Playoffs hat man ihm doch angemerkt, dass er nicht spritzig genug ist. Und gerade dieser Punkt ist für sein Spiel ungemein wichtig, denn er macht so viel aus seiner Bewegung, nicht nur am Ball, sondern auch abseits des Balles. Und deshalb bin ich da nicht so zuversichtlich wie ein Steve Kerr zum Beispiel, dass er dann sofort wieder ins Laufen kommt. Er wird zu Beginn dann wieder 1-2 Spiele haben, wo er total ausrastet, aber ob das dann dauerhaft reicht, das weiß ich nicht.
Umso wichtiger natürlich jetzt quasi der Zeitpunkt der Verletzung. Das ist ja angesprochen, beim letzten Mal ist es in den Playoffs passiert, da ist er dann vielleicht, ist jetzt ein bisschen Mutmaß von mir, aber auch früher wieder rein, als es womöglich gut gewesen wäre. Jetzt ist natürlich die Situation ein bisschen eine andere. Sie haben relativ viel Zeit, um ihn zurückkommen zu lassen, wenn natürlich man auch sagen muss, okay, je nachdem, wen sie dann da in den Playoffs bekommen, das kann eine sehr, sehr unangenehme Erstrundenaufgabe werden, wenn sie beispielsweise die Utah Jazz bekommen sollten, die ja aktuell auf Platz 7 stehen. Auf der anderen Seite, wenn sie ja die Minnesota Timberwolves in der aktuellen Verfassung bekommen, dann ist die Sache natürlich auch ganz schnell wieder eine andere. Insofern, der Faktor Zeit sicherlich ein ganz, ganz großer Punkt bei der Verletzung von Stephen Curry. Wir müssen mal gespannt sein, wie sich das Ganze noch entwickelt. Bevor wir uns gleich vielleicht noch ein bisschen mal über das Sportliche unterhalten und zum Thema Defense kommen, mal eine Frage abseits der Geschichte. Es ist natürlich eine Situation, die ganzen Playoffs in ein neues Licht drückt. Alle gingen mehr oder minder davon aus, dass die Western Conference Finals Houston Rockets gegen Golden State Warriors heißen werden und dass wir da dann die beiden besten Teams der Regular Season aufeinandertreffen sehen. Jetzt sind die Golden State Warriors zu einem wirklich verdammt ungünstigen Zeitpunkt in diese Schieflage geraten, einfach aufgrund der Verletzungen, du hast es angesprochen, Dominik, das Talent natürlich nicht schmälert, aber die Eingespieltheit vielleicht ein Stück weit. Inwiefern seht ihr das als großen Bonus für uns Basketballfans, dass da das Leistungsniveau womöglich ein noch ähnlicheres wird, dass wir noch spannendere Playoffs jetzt erleben werden?
Ich denke mal, das Niveau, also mit den ganzen Verletzten und so weiter, wird das Niveau der Warriors sicher ein wenig abnehmen, aber ich würde trotzdem davon ausgehen, dass sie jetzt bis auf die eventuelle Western Conference Finals gegen die Rockets doch klar überlegen gegen jedes andere Team sind, welches in den Playoffs ist oder um die Playoffs spielt. Denn nur schon alleine mit Durant haben sie ja wahrscheinlich einen der 3-4 besten Spieler in der Liga. Dazu dann Green und Thompson, die doch, wenn sie jetzt Anfang April wieder dabei sind, dann doch 2 Wochen haben, um wieder in Form zu kommen und ihre Verletzungen dann ausgehört sind. Deshalb denke ich schon, dass die besser sind als die restlichen Teams, aber gegen die Rockets zum Beispiel dann ohne Curry könnte es dann sehr, sehr eng werden.
Ja, das sehe ich ähnlich wie Dominik. Ich denke auf jeden Fall, dass man sagen kann, dass die erste Runde der Golden State Warriors aktuell gegen die Utah Jazz wesentlich spannender wird, weil jetzt höchstwahrscheinlich dann Quinn Cook spielen wird. Quinn Cook punktet im Vergleich zu Stephen Curry eher mit der guten Defense. Aber da haben wir das Problem, dass Draymond Green in der Defense dieses Jahr doch eher wechselhafte Leistungen gezeigt hat. Deswegen wird es schwer zu sagen, ob sich die Golden State Warriors in diesem Matchup eher auf ihre Defense konzentrieren werden oder ob sie trotzdem weiterhin mit Klay Thompson und Kevin Durant versuchen, den Dreier hochprozentig zu treffen, weil wir haben auch in der letzten Woche da was mit Torben über die Defense der Utah Jazz gesprochen und da haben wir gelernt, dass die Utah Jazz in der Defense auf jeden Fall wesentlich mehr sind als eine Rudy Gobert.
Müssen wir erstmal schauen, am Ende werden es vielleicht gar nicht Utah Jazz und dann ist das hier alles ja völlig Makulatur. Da ist noch ein bisschen ja Weg zu gehen, noch ein bisschen Zeit zu spielen. Lasst uns mal noch auf einen Punkt kommen und wir haben darüber gesprochen, dass natürlich dann offensiv ganz, ganz viel an Kevin Durant hängt. Aber vor allen Dingen, und das haben wir angesprochen, das Offensiv-Rating sackt dann ab. Und das kann ja nur eins zur Folge haben, sie müssen defensiv besser werden. Und als sie in dieser Phase der Saison ohne Stephen Curry gespielt haben, da sind sie defensiv deutlich, deutlich besser geworden. Da hatte Draymond Green, Lars hat völlig recht, der eine sehr wechselhafte Saison spielt, aber da hatte Draymond Green wahrscheinlich seine beste Phase der Saison. Ja. Da haben sie unfassbar starke Defense gespielt, waren zu dem Zeitpunkt dann das beste Defensive-Team der Liga, haben nicht mal mehr 98 Punkte auf 100 Ballbesitze zugelassen. Ja. Das muss letzten Endes der Weg dann auch sein, wie sie spielen müssen, oder Dominik?
Ja, also eben gerade wenn Curry ausfällt, dann müssen sie einfach ihr Spiel anpassen. Gerade defensiv, Curry ist zwar jetzt nicht, oder halt meiner Meinung nach ist er niemals so ein schlechter Verteidiger, wie gerne überall ja gemutmaßt wird. Ich schätze ihn als durchschnittlichen Verteidiger ein. Aber ja, es stimmt schon, ohne ihn, gerade mit Cook. Cook ist ein sehr guter Verteidiger, das hat er schon im College damals gezeigt. Er ist als On-Ball-Defender ist er enorm aggressiv, er macht wenige Fehler, auch Off-Ball, und da wird er schon ein Upgrade darstellen, aber wie du schon erwähnt hast, wenn Curry nicht dabei ist, dann sind sie offensiv viel schwächer und deshalb müssen sie defensiv doch einen Gang hochschalten. Gerade Green und auch Durant muss sein Level, das er diese Saison hatte, was sehr gut ist, halten, eventuell sogar noch ein bisschen erhöhen.
Ja, Lars, wie siehst du die Sache? Steve Kerr meinte ja dann, dass sie dann einen ganz anderen Stil spielen. Er hat das ganz offen formuliert, wir nehmen ein wenig Tempo raus, es fehlt ein wenig der Flow. Aber das ist völlig in Ordnung, hat er es genannt. Siehst du es genauso?
Ja, ich denke, dass sie letztendlich trotzdem über sehr viel Erfahrung verfügen, über sehr viel Coolness. Und bei Draymond Green ist es so, dass er, wie ich ja schon gesagt habe, in der Regular Season eher wechselhaft ist. Aber ich kann mir schlecht vorstellen, dass er das in den Playoffs weiterführt. Also in den letzten Jahren, denke ich, war er auch immer ein Spieler, der es geschafft hat. Ganz egal, ob die Regular Season gut oder schlecht war, er hat es immer geschafft, in der Postseason, also in den Playoffs, nochmal ein Stück draufzusetzen, weil er einfach für diese Best-of-Seven-Serien ja letztendlich gemacht ist.
Also es ist auf jeden Fall so, dass die Golden State Warriors sicherlich nicht die optimale Vorbereitung auf die Playoffs haben, aber wir haben auch festgestellt, sie haben 3 ihrer 4 All-Stars rechtzeitig wieder zur Verfügung und besitzen damit wahrscheinlich immer noch jede Menge mehr Talent, als die meisten Teams überhaupt in ihrem Kader. Ihnen fehlt der vielleicht beste Offensivspieler der Liga in Runde 1, Stephen Curry, aber man strebt die Rückkehr in Runde 2 der Playoffs dann an. Wir dürfen gespannt sein, wie sich das Team bis dahin präsentieren wird, wie sich das Team nun dann auch im nächsten Spiel mit Kevin Durant wieder präsentieren wird, wenn dann womöglich endlich wieder ein bisschen offensiver Flow reinkommt und ja, die Golden State Warriors nicht mehr allein vom Scoring von Quinn Cook abhängig sind, denn die Zahlen, die waren schon ganz schön verrückt in den letzten Wochen. So wenig Punkte hat man die Golden State Warriors selten schießen sehen, wie jetzt zum Beispiel gegen die Pacers 81 oder auch wie letzte Woche gegen Spurs, als es nur 75 waren. Das gab es jahrelang nicht. Das ist ungewöhnlich, aber wie gesagt, in den Playoffs, da werden die Karten dann ein bisschen neu gemischt. Und dann sind wir gespannt, wie es da aussieht. Wir sind auch gespannt, wie es dann um die Philadelphia 76ers bestellt ist, denn die haben sich das erste Mal seit 6 Jahren wieder für die Playoffs qualifiziert Und nicht wenige sagen, der Osten sollte sich fürchten. Ob wir derselben Meinung sind, hört ihr gleich hier bei Triple Double.
Das DHB-Handball-Länderspiel in Leipzig auf meinsportradio.de. Live die deutsche Handballnationalmannschaft gegen Serbien. Am 4. April ab 19 Uhr auf meinsportradio.de, im Web und in der App. Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert alle Spiele der Hard Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
Baseball live auf meinsportradio.de, im Web und in der App.
Die Philadelphia 76ers bzw. deren Verantwortliche haben in den letzten Jahren beinahe mantraartig immer wieder Trust the Process gepredigt und nun scheint der Process vorerst abgeschlossen zu sein. Die Philadelphia 76ers erreichen zum ersten Mal seit 6 Jahren wieder die Playoffs, haben aktuell 7 Spiele in Folge gewonnen und schielen sogar auf Platz 3, also auf den Platz, auf dem die Cleveland Cavaliers mit LeBron James stehen. Das war vor der Saison, denke ich, nicht so zu erwarten. Es war zu erwarten, dass sie besser sein werden, dass sie eine Chance auf die Playoffs haben, aber nicht, dass sie jetzt zum scheinbar richtigen Zeitpunkt in der derart bestechenden Form sein werden, Lars. Aber letzten Endes gibt es vor allen Dingen den Verantwortlichen der Franchise recht.
Ja, es sind sehr erfolgreiche Wochen, die Philadelphia 76ers jetzt in der Vergangenheit hatten. Insgesamt kommen sie in dieser Saison, finde ich, sehr ins Rollen, insbesondere durch Ben Simmons und Joel Embiid, die beide auf einem sehr hohen Level performen. Und im letzten Heimspiel konnten sie dann auch noch weitere gute Nachrichten vermelden, nämlich dass Fultz jetzt endlich wieder zurück ist nach seiner etwas längeren Verletzungspause oder besser gesagt einer längeren Pause, wo niemand so richtig weiß, was überhaupt los war. Und er sorgt auf jeden Fall auch dafür, dass die Fans der 76ers sehr hohe Ziele haben, was die Playoff-Teilnahme angeht und dass sie auch wieder sehr glücklich, sage ich mal, mit ihrer Franchise sind, weil sie jetzt nach 6 Jahren wieder in die Playoffs einziehen.
Ja, Markelle Fultz, der Nummer 1-Pick des letztjährigen Drafts, der ja bis dato nur 4 Spiele gemacht hatte wegen einer Schulterverletzung oder vielleicht doch wegen dem Wurf, keiner weiß es so genau, dann nicht gespielt hat, hat jetzt gegen die Denver Nuggets seine ersten Minuten wieder gesehen. Das erste Mal seit Oktober machte da 10 Punkte, hat ein Plus-Minus-Rating von plus 16. Es war nicht alles Gold, was glänzte sicherlich, aber er traf vor allen Dingen Midrange-Jumper und es sah nicht mehr aus, als würde ein Kindergartenkind einen Basketball werfen, wie es ja teilweise im Dezember oder im Januar war. Insofern sicherlich keine ganz schlechten Nachrichten für die 76ers, aber Dominik, ich denke, man tut gut daran, die Kirche im Dorf zu lassen und jetzt nicht irgendwelche Playoff-Hoffnungen und Tiefe der Bank auf Falls Schultern abladen zu wollen.
Ja, also definitiv nicht. Er hat gegen die Nuggets gute Ansätze gezeigt, wie man es auch schon aus dem College gesehen hat, aber dann waren auch wieder Situationen, wo wirklich sein Gegenspieler 2 bis 3 Meter an der Dreierlinie Platz gelassen hat und ihn quasi zum Wurf eingeladen hätte, aber Fultz dann den Wurf nicht genommen hat. Und ja, ich denke, für die Sixers ist es wirklich am besten, wenn er weiterhin langsam herangeführt wird, und der restliche Spielplan spricht in dieser Hinsicht auch für Philadelphia. Sie haben den einfachsten Spielplan noch übrig und ich denke, da wird er einige Minuten bekommen, gerade zweimal gegen die Hawks, gegen die Mavericks, gegen die Nets zum Beispiel. Da wird er doch die Minuten bekommen, die er braucht, um wieder besser ins Spiel zu finden und dann eventuell den Sixers in den Playoffs doch irgendwie weiterhelfen zu können.
Ja, man muss ja auch dazu sagen, ich hatte es angesprochen, sie haben 7 Spiele jetzt in Serie gewonnen. Auch da der Spielplan schon sehr einfach. Die letzten beiden Spiele gegen die Nuggets und die Timberwolves, die waren relativ schwer. Davor aber die Magic, die Grizzlies, die Hornets, die Nets und die Knicks gespielt. Also das ist mit Sicherheit nicht das Who is Who der Liga, und Dominik hat es gerade schon angesprochen, wen sie jetzt demnächst so bekommen. Ich hatte es auch angedeutet, sie schielen natürlich so ein Stück weit jetzt auf Platz 3, können heute Nacht an den Cleveland Cavaliers vorbei, beziehungsweise mit denen gleichziehen. Nein, sie ziehen, würden sogar vorbeiziehen, Entschuldigung. Wenn sie gegen die New York Knicks gewinnen, dann wären sie ein halbes Spiel vor den Cleveland Cavaliers. Aber, und da muss man dann sagen, so einfach der Spielplan ist, er hat eben noch eine richtige Hürde zu bieten und die kommt am 6. April. Und da stehen dann eben die Cleveland Cavaliers vor der Haustür und die müssen sie dann auch schlagen, möchte man meinen, denn sonst haben sie die Saisonserie verloren. Insofern, ja, liegt so ein bisschen in ihren eigenen Händen, aber, und das, ja, schrieben ja jetzt auch diverse Artikel, davor muss sie nicht so Angst und Bange sein, insbesondere vor, ja, den Cleveland Cavaliers, die da aktuell ja auch eher so ein bisschen durch die Liga straucheln. Die Starting Five der Philadelphia 76ers ist eine, vor der sich so manches Team auch in den Playoffs fürchten muss. Dominik, ist das eine These, die du unterschreiben würdest?
Ja, definitiv. Ich habe mir gerade letztes Mal Gedanken darüber gemacht und wie jetzt da wie es da aussieht Richtung Conference, eben dass die Sixers nur ein halbes Spiel hinter den Cavs sind. Und ich denke auch, gerade wenn jetzt zum Beispiel nur die Sixers Vierter bleiben und dann eventuell in der zweiten Runde auf die Raptors treffen, da würde ich die Sixers mitnichten chancenlos sehen. Und für mich sind sie schon auch mit ihrer Art, wie sie spielen, sie sind defensiv enorm gut, Embiid bewacht den Korb super, sie lassen wenige oder der Gegner wirft relativ schlecht den Dreier, auch wenn da ein bisschen Glück dabei ist, aber sie lassen dazu wenige Fastbreak-Punkte zu, ihre Spielart ist schon ja, relativ Playoff-kompatibel und da würde ich sie schon gefährlich einschätzen für die vorderen Teams.
Ja, Defense ist ein gutes Stichwort. Ein Stichwort, das ja immer wieder fällt, Lars, wenn es um die 76ers geht, ist vor allen Dingen Athletik. Es ist ein in aller Regel sehr junges Team. Sie haben mit Joel Embiid und Ben Simmons zwei sehr athletische Spieler in ihren Reihen, die zum einen den Korb, zum anderen ja gefühlt irgendeinen Spieler verteidigen können. Es ist schon, ja, gerade wenn es zum Thema Athletik und zum Thema Playoffs dann kommt, ein echtes Faustpfand, was sie da in die Waagschale werfen können am defensiven Brett.
Ja, ich denke, dass Joel Embiid da noch mehr vielleicht rauszuheben ist als Ben Simmons, weil Joel Embiid sehe ich als ein bisschen besseren Verteidiger, weil er immer wieder mit sehr viel Energie und mit sehr viel Leidenschaft verteidigt. Ich denke, das kommt ihm auf jeden Fall sehr entgegen. Und dadurch ist es so, dass sie ja jetzt sich in den letzten Wochen ja gut absetzen konnten. Natürlich muss man auch erwähnen, dass jetzt die anderen Mannschaften, die aktuell hinter ihnen stehen, nicht so wirklich alle richtig überzeugen konnten. Und dadurch haben sie den Vorteil, dass, ja, ihr habt es jetzt schon ein bisschen angesprochen, dass sie den Heimvorteil bekommen werden. Und dadurch erwartet sie jetzt sehr wahrscheinlich in der ersten Runde ein relativ leichtes Matchup mit den Pacers oder den Wizards. Und das hat den Vorteil, dass sie dann ihre wirklichen harten Gegner, dann die Cleveland Cavaliers oder die Toronto Raptors, nicht in der ersten Runde treffen, so wie viele vor der Saison vorhergesehen haben, sondern dass sie auf diese Teams dann erst, ja, möglicherweise sogar in den Conference Finals treffen werden.
Ich hatte es angesprochen, es ist nicht nur Defense, wovor ja sich das ein oder andere Team fürchten muss, in dem ja SB Nation Artikel, der eben titelt mit The 76ers are back in the playoffs and the East should be very afraid, geht es unter anderem eben darum, dass die Starting Five ja wirklich ihre Gegner aus der Halle schießt, wenn sie zusammen auf dem Feld stehen. Wenn Joel Embiid, Ben Simmons, JJ Redick, Dario Saric und Robert Covington zusammen spielen, dann schlagen sie andere Teams mit 20,7 Punkten auf 100 Ballbesitze. Und das ist eine Hausnummer, die wirklich, wirklich übel ist. Bezeichnenderweise war es lange Zeit in dieser Saison so, dass mit Embiid, egal ob defensiv oder offensiv, auf der Bank die 76ers richtig eingebrochen sind. Jetzt hat sich das seit dem All-Star-Break so ein bisschen gegeben, wenn sie Embiid runternehmen, aber Ben Simmons drauflassen, dann können sie das so ein Stück weit abfedern, dann ist der Verlust nicht mehr ganz so groß und man muss ja auch davon ausgehen, dass Embiid in den Playoffs dann nicht mehr so ein ganz striktes Minutenlimit haben wird, dass er dann wahrscheinlich deutlich in die oberen 30 Minuten auch reinspielen wird und dann ja wird es auch offensiv für den Gegner schwierig, denn Joel Embiid ist jemand, der unfassbar athletisch eben unter dem Korb ist, den wenige Gegner verteidigen können. Und jetzt spinnen wir mal das Konstrukt ein bisschen weiter. Mal angenommen, sie kommen über die erste Runde hinaus, landen tatsächlich auf Platz 3 und treffen dann dort auf die Boston Celtics, die dann womöglich immer noch ohne Kyrie Irving spielen müssen, Dominik. Da bin ich ganz ehrlich, da weiß ich nicht, ob Boston dann noch Favorit ist.
Also, wenn Irving nicht dabei ist, nein, da wäre für mich wahrscheinlich Philadelphia der Favorit, gerade wenn Embiid und Simmons mehr Minuten spielen in den Playoffs und generell, dann fehlt einfach den Celtics ihr Go-To-Scorer und so etwas kann man dann in den Playoffs, wenn die Teams wirklich so eng beisammen sind, nicht so einfach ersetzen und ja, Philadelphia ist wirklich gut in Form und da würde ich sie eventuell als Favorit ansehen, ja.
Jetzt muss man natürlich sagen, das ist hier alles viel wäre, viel in die Glaskugel geschaue, Lars, bei allem, was wir hier heraufbeschwören, es kann natürlich auch komplett anders laufen. Die Mannschaft ist sehr, sehr unerfahren, Joel Embiid ist zwar 24, hat aber auch noch keine 100 Spiele in der NBA gemacht, Ben Simmons ist in seinem Rookie-Jahr, natürlich JJ Redick hat gefühlt alles das Land hoch und runter gesehen, aber es kann natürlich auch sein, dass sie in dem Moment, in dem die Playoffs losgehen, sie vielleicht doch ein bisschen ein ungünstiges Matchup in Runde 1 bekommen, dass sie das dann so ein bisschen überrollt, dass die Erfahrung fehlt und das ganze Ding in der ersten Runde krachend scheitern kann.
Ja, ich denke, dass bei den 76ers wirklich die Spanne zwischen einem guten Playoffs und eher schlechten Playoffs sehr groß ist. Hinzu kommt auch noch, das ist ein ganz interessanter Punkt, den der GM von den Portland Trail Blazers mal vor einigen Monaten gebracht hat, nämlich ist er der Meinung, dass man eine Kultur des Gewinnens nicht durch absichtliches Verlieren herstellen kann. Und ich denke, dass er da auf jeden Fall schon einen Punkt hat und dass sich das nicht so ganz unbemerkbar jetzt gemacht hat, wenn man auf die Spieler schaut und auch auf das Umfeld schaut, wenn man jahrelang jedes Spiel absichtlich verliert. Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie mindestens in der ersten Runde Anlaufschwierigkeiten haben werden, wenn es einfach heißt, jetzt müsst ihr abliefern, jetzt könnt ihr euch nicht mehr so wie in den letzten Jahren, sag ich mal, ein bisschen zurücklehnen. Und dass daher die erste Runde auch, wenn ich anfangs gesagt habe, dass es vielleicht ein einfaches Matchup sein könnte, letztendlich einfach von der Qualität her, könnte es halt trotzdem, birgt es viel Risiko.
Ja, vielleicht macht sich dann da bezahlt, dass sie eben lange auf Embiid verzichten mussten, dass Ben Simmons und damit die beiden Go-To-Guys diese Kultur des Verlierens gar nicht so verinnerlichen mussten. Aber mal angenommen, sie bekommen die Washington Wizards in Runde 1, die ja ein sehr erfahrenes Team sind, rund um John Wall, der jetzt wohl zurückkehren wird, die mit Bradley Beal und John Wall einen wirklich starken Backcourt haben, die mit Marcin Gortat auch jemanden auf Center haben, der es zumindest so ein Stück weit eben mit Joel Embiid aufnehmen kann, Dominik. Da herrschen dann schon so ein paar Fragezeichen, oder? Ob es da dann langt, trotz allem Talent, trotz aller Athletik?
Ja, definitiv. Eben, ich meine, die ganzen Teams, die in die Playoffs kommen, sind jetzt nicht wirklich schlecht. Auch die Wizards, wenn sie fit sind, haben ein gutes Team. Und gerade offensiv könnte es dann für die Sixers ein bisschen problematisch werden, wenn man sich ihre Statistiken so ansieht. Sie sind eigentlich überall, egal ob es ISOs sind oder Pick-and-Rolls, Post-Ups, Spot-Ups, sind sie eigentlich nicht wirklich gut. Sie spielen ganz wenige ISOs, was in den Playoffs dann doch ab und an der Fall sein kann, wenn ein Play zusammenbricht, weil der Gegner besser vorbereitet ist als in der Regular Season. Sie sind in der Transition nicht gut. Also gerade offensiv gibt es da einige Fragezeichen und darum ist es, glaube ich, für die Sixers sehr wichtig, dass Fultz in den Tritt kommt, relativ schnell in den Tritt kommt, weil er dann doch auch Ballhandling-Aufgaben übernehmen kann und dann in ISO-Situationen oder als Pick-and-Roll Ballhändler dann doch etwas beitragen kann, was andere in dem Team, bis auf Simmons zum Beispiel, mit dem Ball nicht können.
Ja, es ist auf jeden Fall so, dass die Philadelphia 76ers eines der spannendsten Teams sind. Sie bringen erstmal alles mit, was es braucht, um auch die nächsten Jahre zu bestimmen oder deutlich mit zu prägen im Osten. Es scheint alles möglich, auch die Meisterschaft. Aber es ist eben die Frage, ist der Prozess, also der Prozess ist nicht zu Ende, aber wie weit ist er jetzt an dieser Stelle schon fortgeschritten? Dominik hat ein paar Schwächen angesprochen. Es ist natürlich auch die große Frage, wie gut sind dann die Teams vielleicht auch auf Ben Simmons eingestellt? Bislang konnte er in der Regular Season gefühlt immer machen, was er wollte, bekam dann das Double-Team, spielt dann raus auf einen der Shooter und die hauen das Ding halt rein. Aber dann stellt sich natürlich schon die Frage, funktioniert das auch in den Playoffs noch? Denn Playoff-Basketball, das haben wir, denke ich, alle mehr als nur einmal schon gesehen, funktioniert nicht immer so wie, oder funktioniert in seltensten Fällen so, wie Regular-Season-Basketball. Insofern dürfen wir, denke ich, sehr gespannt sein, oder Lars?
Ja, es werden sehr spannende Playoffs und ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen den Bogen zurückspannen zu Fultz. Ich finde es bei ihm schon sehr interessant, wie er nach seiner extrem langen Verletzungspause jetzt sozusagen von der unerfüllten Hoffnung der 76ers zum möglicherweise Playoff-Joker werden kann. Bisher haben wir nur ein Spiel von ihm gesehen und das sollten wir auf jeden Fall auch nicht überbewerten. Aber ich kann mir schon auf jeden Fall vorstellen, dass, Dominik hat es auch schon ein bisschen angesprochen, dass er, wenn Ben Simmons auf der Bank sitzt, den Backcourt der 76ers auf jeden Fall verbessert. Die Frage ist dann bloß, um wie viel er ihn verbessert, weil er, denke ich, nach wie vor immer noch an seinem Wurf arbeiten muss und dieser Punkt trotz des sehr erfreulichen Comebacks noch nicht abgearbeitet ist.
Ja, einen Wurf hat ja Ben Simmons bekanntermaßen auch nicht so richtig, hat nach wie vor keinen Dreier getroffen und könnte immer noch der erste Rookie of the Year werden, der nie einen Dreier getroffen hat. Das wäre natürlich schon eine Hausnummer, aber wir dürfen gespannt sein. Ja, abschließende Worte vielleicht noch von dir, Dominik?
Ja, also meiner Meinung nach hat Lars jetzt auch alles gesagt, eben bei Fultz kommt es darauf an, ob er sich traut, den Wurf zu nehmen, ob er den Wurf nimmt und daran sieht man dann, wie sehr er dem Team weiterhelfen kann, denn ein zweiter Ballhändler, gerade wenn Simmons auf der Bank ist, würde den Sixers sehr gut tun. Und ja, wie ihr auch schon vorher richtig angesprochen habt, die Sixers sind wahrscheinlich das Team, wo die größte Diskrepanz zwischen was können sie erreichen und was kann auch falsch laufen, liegt.
Wir sind gespannt. Es sind keine 10 Spiele mehr, bis die Playoffs anfangen. Die richtig heiße Phase der NBA steht bevor. Alle kämpfen jetzt noch um die Plätze, die sie in eine möglichst gute Ausgangsposition befördern sollen. Wir sind gespannt, wie sich's bis dahin entwickelt. Und das war's dann auch mit Triple Double für heute hier auf meinsportradio.de. Nicht vergessen, Triple Double abonnieren, dem Twitter-Account folgen. Lasst uns eure Meinung wissen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn die Playoffs noch ein Stückchen näher gerückt sind und wir vielleicht wieder ein Stück schlauer sind. Bis dahin, macht's gut.
Das Masters in Augusta. Malte Asmus und die Kollegen von golfpost.de kommentieren für dich am 8. April ab 21 Uhr die Schlussrunde des legendärsten Golfturniers der Welt. Das Masters in Augusta bei Nur Golf. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Der dritte internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de. Live. 7 internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.